Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Manchmal höre ich schon solche Sätze, die mich erschaudern lassen. Da sagt jemand, deine Krankheit ist eine Strafe von Gott. Oder diese Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Erdbeben sind eine Strafe Gottes für unser sündiges Verhalten in der Gesellschaft. Aber, liebe Leute, das ist dann doch etwas anders in der Bibel, als manche Leute behaupten. Heute geht's weiter mit der Predigtreihe Moderne Irrtümer. Und zu diesen Irrtümern gehört die Idee, dass Gott uns mit Krankheit straft oder mit Naturkatastrophen. Überhaupt ist das mit dem Strafen eine ganz besondere Sache in der Bibel. Das werden wir gleich merken, wenn wir mal reinschauen und auch verschiedene Bibelübersetzungen vergleichen. Das ist anfangs etwas verwirrend, aber es gibt einen klaren Grund, warum es da so große Unterschiede gibt. Wie macht Gott das mit dem Strafen? Der hat ein moderneres Erziehungskonzept als die meisten von uns, würde ich sagen. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Straft mich Gott, liebe Gemeinde? Und wenn ja, wie macht er das? Es ist ungewöhnlich, dass ich heute am Sonntag des Guten Hirten mit diesem Thema komme. Das hat einen konkreten Anlass und natürlich haben es echt Leute nicht lassen können, mich gleich vor diesem Gottesdienst noch darauf hinzuweisen, dass das Thema ja eigentlich schon ganz klar sei. Die Antwort steht doch schon auf dem Plakat zum Gottesdienst. Da steht ganz groß, Gottesdienst mit Pfarrer Andreas Ross, und drüber steht, das ist eine Strafe Gottes. Okay, Eigentor. So, ich habe es anders verstanden, gemeint, aber so kann man es natürlich auch lesen. Aber der Anlass ist ein anderer. Wir hatten vor ein paar Wochen das Seelsorgeseminar, das der Diakon Sven Feigs initiiert hat. Und da gab es eine Einheit um das Thema Seelsorge bei Krankheit. Und da kam die Krankheit, die Frage auf. Ich stehe am Bett eines kranken Menschen und er fragt mich, womit habe ich das verdient, dass ich so krank bin? Wieso straft Gott mich so? Und jetzt, was denke ich jetzt, was sage ich jetzt? Das betrifft nicht nur diesen Fall der Krankheit, also andere beziehen das auf Krisen, die sie erleben, auf Unglück, das ihnen widerfährt. Und man fragt ja auch allgemein, manche behaupten auch, so eine Überschwemmung ist auch eine Strafe Gottes für die Sünden in der Gesellschaft. Wäre ja nicht das erste Mal, wenn man in die Bibel schaut. So gibt es wirklich Leute, es gibt auch Leute, wieso straft Gott nicht mehr? Wieso straft Gott nicht die Kinderschänder? Wieso beschützt er nicht die Kinder? Also da gibt es wirklich heftige Fragen, die mit diesem Thema verbunden sind. Und weil diese Frage im Seelsorgekurs aufgekommen ist, deswegen möchte ich sie heute nochmal aufgreifen. Deshalb dieses Thema. Lassen Sie mich aber am Anfang einfach mal sagen, ja, was ist denn Strafe? Worüber reden wir eigentlich? Und jetzt will ich keine Theorieeinheit machen, sondern nur einen Unterschied aufzeigen. Es gibt in der Erziehung den Unterschied zwischen Strafe und zwischen Konsequenz. Also Konsequenz ist eigentlich klar, der kleine Kerl hat sein Spielzeug kaputt geschlagen an der Wand, in stundenlanger Arbeit, aber jetzt ist es kaputt. Und dann sagen die Eltern, ja, jetzt ist es kaputt, jetzt kannst du nicht mehr damit spielen, du kriegst kein neues. Das ist Konsequenz. Das Kind spürt die Konsequenzen seines Handelns. Bei einer Strafe ist das anders. Ja? Ich habe halt als Kerle tausend andere Sachen im Kopf gehabt und mir einen schönen Tag gemacht und mich nicht groß gekümmert, obwohl ich wusste, am Freitag ist Mathearbeit. Dann war die Mathearbeit am Freitag, ich habe einen Fünfer geschrieben, obwohl das habe ich eigentlich immer geschrieben. Und dann sagt die Mama natürlich so, eine Woche Hausarrest. Ja? Ja, ich weiß, heute kann man damit kein Kind mehr strafen. Heute muss man sagen, eine Woche kein WLAN oder irgend sowas. Das sind ja ganz andere Punkte, mit denen man Kinder dann heute treffen kann.
sage ich das mit der Strafe. Also ich park falsch und krieg deinen Brief, in dem freundlich drinsteht, kostet 20 Euro. Was hat Parken mit Geld zu tun? Gar nichts, aber das ist halt die Strafe, das ist die Sanktion, das ist die Ersatzleistung. Ein Mensch hat andere betrogen um viel Geld, wird verurteilt zu 6 Monaten Gefängnis. Das bringt denen, die das Geld verloren haben, auch keinen Cent wieder zurück. So war es ja auch. Aber ist eine Strafe. Also, die Strafe ist eine Sanktion, die hat mit dem, was ein Mensch getan hat, muss die nichts zu tun haben. Bei der Konsequenz ist das anders. Bei der Konsequenz erfährt man die Folgen des eigenen Tuns. Das ist schon ein Unterschied. Und mit diesem Wissen von Strafe will ich jetzt das Thema mal anpacken. Straft Gott? Ich als evangelischer Theologe schaue jetzt natürlich gleich in die Bibel rein, was steht denn da drin. Aber jetzt wird die Verwirrung noch größer. Wenn ich so mir meine Bibel schnappe und schaue, wo steht denn da was über Strafe und wie straft Gott, dann kriege ich da ein Ergebnis. Und jetzt nehme ich eine andere Übersetzung her, weil ich ja ein bisschen vergleichen will. Und da kriege ich ein völlig anderes Ergebnis. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass in der anderen Bibel an anderen Stellen was von Strafe steht als in dieser Bibel. Dann bin ich hergegangen und habe, im Computer kann man das ja gut machen, Statistik erstellt. Ja? Also wie oft kommt das Wort Strafe mit allem, also das Wort fällt Strafe in der Bibel vor? Dann habe ich mir eine Bibelübersetzung vorgenommen, das kam 150 Mal vor. 150 Mal stand in dieser Bibelübersetzung ein Wort vom Wort fällt Strafe. Gut, habe ich mir eine andere Bibelübersetzung genommen, die genauso durchsucht und jetzt stand das Wort fällt Strafe 500 Mal in der Bibel. Die gleiche Bibel, aber eine unterschiedliche Übersetzung. Einmal 150 Mal das Wort fällt Strafe, einmal 500 Mal. Wie kann das sein? So, und jetzt sind Sie dran. Jetzt überlegen Sie mal, in welcher Bibel steht das Wort Feldstrafe nur 150 Mal? In welcher steht es 500 Mal? Jetzt können Sie mal bei sich überlegen, was tippen Sie? Was ist Ihre Vermutung? Ich sage es gleich. Also, 500 Mal kommt das Wort Feldstrafe in der Gute-Nachricht-Übersetzung. Also die Übersetzung, mit der ich praktisch groß geworden bin, neben der Luther-Übersetzung. Gell? 150 Mal kommt das Wort Strafe vor in der Lutherbibel. Und jetzt merken Sie, in der alten Lutherbibel steht nur ein Drittel über Strafe von dem, was in der modernen Übersetzung drin steht. Da können Sie Hoffnung für alle dazu nehmen, da steht es 450 Mal drin. Das ist auch dreimal so oft wie in der Lutherbibel. Ja? Aber wenn Sie ganz modern sind und die neueste Bibelübersetzung nehmen, die Basisbibel, gute Bibelübersetzung, da steht das Wort Strafe immerhin 100 Mal öfters drin als in der Lutherbibel. Und dann fragt man sich, deswegen habe ich aufs Plakat geschrieben, moderne Irrtümer. Das ist kein Problem von Martin Luther, wirklich nicht. Das ist ein Problem von unseren modernen Bibelübersetzungen, die wirklich viel Gutes für sich haben, das ist gar keine Frage. Aber an dieser Stelle versagen sie. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass in der einen Bibel das Wort Strafe so und so viel mal vorkommt und der anderen dreimal so oft? Das muss doch im hebräischen Text drinstehen oder im griechischen. Ja, und dann habe ich reingeschaut und ich bin draufgekommen. Warum ist das so extrem auseinanderfallend? Weil es im Hebräischen, Altes Testament, gar kein Wort für Strafe gibt. Die haben da kein Wort dafür. Das ist schon mal eine interessante Sache. Und wenn wir jetzt die Bibel übersetzen, müssen wir ja irgendwie den Sachverhalt versuchen, in Worte zu fassen. Und da ist modernen Menschen viel öfters das Wort Strafe eingefallen als Martin Luther. Das ist für mich völlig überraschend gewesen. Also, hängt das jetzt von der Bibelübersetzung ab, ob Gott straft oder nicht? Tja, Die Sache mit der Strafe gibt es ähnlich schon, aber wenn es kein Wort für Strafe gibt im Alten Testament, dann müssen wir uns überlegen, was ist denn inhaltlich da gemeint? Und wir stellen fest, das läuft völlig anders bei Gott mit der Strafe. Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel zeigen nur. Nehmen wir mal die Geschichte von Kain und Abel. Kennen wir alle, der Brudermord. Kain erschlägt, also lockt seinen Bruder Abel in eine stille Ecke auf dem Acker, dann erschlägt er ihn und tut so, als sei nichts gewesen. Gott stellt ihn dann zur Rede und sagt, was hast du getan? Und dann sagt Gott zu Kain, das Blut von Abel schreit zu mir in den Himmel. Und ich sage dir, du wirst diesen Acker bearbeiten, aber der wird dir keinen Ertrag mehr bringen. Und er wird ja, du wirst flüchtig sein, du wirst unstet sein. Und dann, jetzt kommt der Satz, auf den es mir ankommt. Und dann antwortet Kain mit folgendem Satz. Können Sie die Bibelübersetzung nehmen, welche Sie wollen, steht das Gleiche drin. Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Also das heißt, Kain beklagt sich über das Strafmaß, das Gott ihm auferlegt und sagt, so hart bist du. So, jetzt habe ich gedacht, okay, dann schaue ich mal in die hebräische Bibel, was steht an dieser Stelle wirklich. Und jetzt hören Sie, was, wenn man es wörtlich übersetzt, was da drin steht. Da steht drin, meine Sünde ist größer als mein Vermögen, sie zu tragen. Meine Sünde ist größer als mein Vermögen, sie zu tragen. So hat es übrigens Luther selbst übersetzt, aber selbst in der modernen Luther-Übersetzung steht hier das Wort Strafe. Das ist aber ganz anders, das ist doch was ganz anderes, als dass Kain sich beschwert über sein Strafmaß. Nein, hier ist es so, Kain sagt, meine Sünde ist größer, als dass ich sie tragen könnte. Das heißt, Kain erkennt, was habe ich getan? Das ist ja so furchtbar, das kann ich selbst gar nicht ertragen. Diese Erkenntnis, der Ackerboden ist mit Blut gedrängt, der ist so die Ordnung ist so gestört, ich werde keinen Ertrag mehr davon bringen. Und er wird mir keine Heimat mehr bieten. Ich muss unterwegs sein, ich habe keine Heimat mehr, keinen Platz mehr für mich. Die Folgen meiner Tat kann ich gar nicht tragen. Das ist das, was Kain wirklich sagt. Und denkt. Und jetzt, wie reagiert Gott darauf? Gott erlässt dem Kain nicht seine Schuld und sagt, ah, komm, Schwamm drüber, kann ja mal passieren. Das macht Gott nicht. Im Gegenteil, also Kain muss gehen, der ist flüchtig und unstet. Und dann sagt Kain, hey, aber jeder wird mich umbringen, der mich findet. Ich habe keinerlei Schutz mehr. Und dann macht Gott dem Kain ein Zeichen auf die Stirn, damit alle Menschen sehen, dieser Mensch steht unter dem Schutz Gottes, dem darfst du nichts tun. So geht Gott mit Kain um, von wegen Strafmaß. Sie merken, es geht in dieser Geschichte von Kain und Abel nicht um Strafe, es geht um Schuld und um die Folgen von Schuld, die Folgen einer Tat, die Konsequenz, die ein Mensch tragen muss. Das hat nichts mit Strafe zu tun. Aber so ist das tatsächlich in der Bibel. Es gibt im Alten Testament kein Wort für Strafe, weil der Sachverhalt anders ist. Die Leute in der Bibel gingen davon aus, es gibt einen ganz strengen Zusammenhang zwischen dem, was ich tue, und zwischen dem, wie es mir als Täter dann ergeht. Das ist der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also, wenn ich was mache, und wenn ich was Schlimmes mache, dann hat ein anderer Mensch vielleicht den Schaden, aber das wird auf mich zurückfallen. Ich selber werde die Folgen tragen müssen. Sagen Sie es einfach mit dem alten Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder mit dem anderen Sprichwort, wir ernten, was wir säen. Beides Zitate aus dem Alten Testament. Also im Prinzip ist es so wie bei einem Bumerang. Ich werfe den Bumerang los und versuche irgendjemanden zu treffen damit. Das klappt vielleicht auch, wenn ich gut ziele, aber der Bumerang kommt zu mir zurück. Und dann kriege ich ihn an die Rübe. Davon sind die Menschen im Alten Testament felsenfest überzeugt, auch wenn mit der Zeit langsam Zweifel aufkommen und die Leute sagen, irgendwas stimmt da nicht, weil wir die Folgen nicht sofort zu spüren bekommen. Und dann fangen sie an zu sagen, Gott, da stimmt was nicht. Warum hilfst du nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum schützt du uns nicht? Dieses Gebet kommt ja immer wieder in der Bibel, Hosianna. Also Hosianna, rette uns doch, hilf uns doch. Übrigens, bei diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang braucht Gott eigentlich gar nichts machen. Das geht, es läuft von selber. So hat Gott die Welt eingerichtet, so ist das gestrickt. Das geht von selbst. Also, wenn ich frage, straft Gott, dann ist meine Antwort nein. Nicht in dem Sinne, dem wir Strafe verstehen. Es gibt diesen Zusammenhang zwischen Tun und zwischen dem Ergehen, aber das läuft von selbst und trotzdem, Gott reagiert auf das, was wir tun. Da steht er nicht immer unbeteiligt daneben. Deswegen frage ich jetzt, also wie reagiert Gott auf das, was wir verbockt haben? Also wie straft Gott, wenn Sie so haben wollen? Und das tut er auf zweierlei Weise. Die eine Weise, da will ich mal vergleichen mit einem Tischtennisspieler. Also Tischtennis, ganz normale Sache, spielen zwei Leute auf einer Platte mit dem Ball und jetzt gibt es eine Figur im Tischtennis, die heißt Schmetterball. Kennen Sie alle, gell? Oder beim Tennis gibt es auch Schmetterball oder bei anderen Ballsportarten, ganz klar. Was ist ein Schmetterball? Ich hau den Ball mit aller Wucht auf die Seite des Gegners rüber und denke, das kriegt er nicht mehr, das kann er nicht mehr zurückspielen. Wenn ich Pech habe, ist er echt gut und spielt zurück und es trifft mich dann. Aber im Normalfall macht man Schmetterball, um ein für alle Mal hier einen Punkt zu machen. So. Wenn ich aber sage, wie reagiert Gott auf unser Tun? Er reagiert so wie ein Tischtennisspieler. Dann meine ich an dieser Stelle, manchmal stellt Gott sich da dazu und Gott kriegt den Schmetterball. Und Gott haut ihn zurück mit der gleichen Wucht. Er braucht nicht mal extra noch beschleunigen und noch viel schlimmer draufhauen, braucht er gar nicht. Der Ball fliegt zu uns zurück mit der gleichen Wucht, mit der wir ihn losgeschlagen haben und dann wehe uns. Also ist das, wenn Sie dabei bleiben wollen, dass Gott straft, so macht Gott das. Aber Gott reagiert in manchen Fällen auch ganz anders. Manchmal ist es so, wenn der Bumerang unterwegs ist, hat einen Gegner getroffen, kommt jetzt zu uns zurück, dann ist es manchmal so, dass Gott sich da dem Bumerang in den Weg stellt und das Ding abfängt oder zumindest abmildert, dass es mich mit dem, was ich getan habe, nicht mehr in der vollen Wucht trifft oder gar nicht mehr trifft. Das heißt, Gott verschont uns manchmal von den Folgen. Es gibt Fälle, da steht Gott daneben und sagt, nein, da tue ich gar nichts. Du wirst es schon spüren, was du getan hast. Ich lasse dich nicht davonkommen. Du wirst die Folgen deines Tuns spüren und tragen. Ja, das gibt's auch. Aber manchmal ist es so, Gott stellt sich in den Weg, fängt das Ding ab. Und jetzt sind wir bei Jesus am Kreuz, der das genau so gemacht hat. Wenn wir es in diesem Bild sagen wollen, den Bumerang abgefangen. Also, so straft Gott, wenn man das Wort Strafe haben will. Manchmal spielt er direkt zurück, manchmal bleibt er daneben stehen und fängt den Bumerang überhaupt nicht ab, sondern sagt, du musst es aushalten, was du in die Welt setzt. Und manchmal stellt er sich dem Bumerang in den Weg und fängt ihn ab. Und dann ist es gut, wenn wir ihn um Vergebung bitten und ihm dann Danke sagen. So, kommen wir zum Schluss. Übrigens, Sie werden heute unzufrieden nach Hause gehen, weil dieses Thema mit der Strafe und allem, was da dran hängt und alles, was es in der Bibel zu lesen gibt, das ist so riesig. Das ist zwar riesengroß, aber man hat sie mir gesagt, nicht länger als eine Dreiviertelstunde Predige. Also, kommen wir zum Schluss. Was hilft uns das jetzt? Was ändert das für uns? Ich habe ganz am Anfang gefragt, straft mich Gott? Weil ein Mensch mich das gefragt hat. Warum Womit habe ich das verdient, dass ich so krank bin? Warum straft mich Gott so? Ist das wirklich so? Jetzt schaue ich wieder in die Bibel und schaue auf Jesus. Und dann lese ich diese Geschichte, wie Jesus einem Menschen begegnet, der blind ist. Der war übrigens schon blind geboren, also von Anfang an blind. Und die Leute haben ihn gefragt: Jesus, erklär uns das bitte mal. Warum ist der blind? Für wofür wird er gestraft? Hat er selbst das verschuldet oder waren seine Eltern, die das verschuldet haben? Und Jesus wehrt die Frage ab und sagt: Nein, weder er ist schuld an dieser Krankheit, noch seine Eltern sind schuld an dieser Krankheit. Das heißt, Jesus wehrt die Schuldfrage ab. Die Krankheit ist nicht eine Strafe Gottes. Ich will gleich sagen, und das wissen Sie auch alle, natürlich gibt es Krankheiten, die wir selbst verschuldet haben. Mein Vater hat sein Leben lang geraucht wie ein Schlot, dann hat er Lungenkrebs bekommen. Daran ist er gestorben, aber er hat sich mir gegenüber darüber nie beschwert. Natürlich gibt es Krankheiten, die wir selbst verschuldet haben. Wenn wir die Luft verpesten und unsere Kinder davon krank werden, dann sind wir dran schuld, das haben wir verursacht. Keine Frage, aber eine Krankheit ist niemals eine Strafe Gottes. Da können Sie eine Krankheit nehmen, wie Sie wollen. Es ist niemals, Krebs ist keine Strafe Gottes. AIDS ist keine Strafe Gottes. So ist das nicht. Wie ist es denn mit einem Unglück, wenn ein Unglück passiert? Ist das eine Strafe Gottes? Wieder schaue ich in die Bibel, wieder schaue ich auf Jesus und da sehe ich diese Geschichte, wie seine Jünger zu ihm kommen und ihm erzählen: Mensch Jesus, hast du das Neueste gehört? Da ist in Jerusalem, in Siloam, ist ein Turm in sich zusammengestürzt. Der ist zusammengebrochen. 13 Leute waren drin, die sind alle tot. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern: Glaubt ihr, dass diese 13 schuldiger waren als die anderen Leute in Jerusalem? Nein. Kümmert euch um eure eigene Schuld, sagt Jesus dann. Also Jesus wehrt auch hier ab. Diesen Gedanken, dass das eine Strafe von Gott sei, diese Deutung lässt Jesus nicht zu. Tja, und jetzt? Ich sage also, weder Krankheit noch Katastrophen, noch Unrecht, das wir durch andere erfahren, ist eine Strafe Gottes. Nein. Entweder gehört es zu unserem Leben dazu, weil wir alle krank werden oder weil wir alle sterben müssen. Auch wenn es jedes Mal unerträglich hart ist, wenn ein Mensch von unserer Seite gerissen wird. Klar wissen wir, dass jeder Mensch sterben muss, aber wenn wir es erleben, es ist schier nicht auszuhalten. Also entweder gehört es zu unserem Leben dazu oder es ist eine Folge unseres Tuns. Wenn es in unserer Gesellschaft ungerecht zugeht, dann liegt das daran, dass wir es ungerecht gestalten. Wenn es in unserer Gesellschaft Armut gibt, dann liegt das daran, dass wir das so eingerichtet haben. Wenn das Klima spinnt und es manche Veränderungen gibt, dann liegt das daran, dass der Mensch einiges verbockt hat. Also, zurück zur Frage, wo dieses Menschen, an dessen Krankenbett ich gestanden bin und der mich gefragt hat, womit habe ich das verdient? Ich habe mit ihm dann geredet über das, was ihn plagt. Und vielleicht war da eine Sache dabei, wo er gesagt hat: Mensch, ich habe damals das und das so und so falsch gemacht. Das tut mir so leid. Das ist ein Thema für die Beichte. Also wir sagen dazu Beichte. Ja, ein seelsorgerliches Gespräch, in dem ein Mensch von seiner Schuld redet, indem ich ihm Vergebung zusprechen kann oder das anders bespreche. Das kommt ja immer drauf an. Okay, das mag sein, dann ist aber die Krankheit trotzdem nicht eine Strafe, weil sie nicht mit dem, was er damals verbockt hat, nichts zu tun hat. Es ist auch keine Strafe Gottes. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es erlebt, dass Leute zu mir nach einer durchlittenen Krankheitszeit zu mir gesagt haben: Mensch, ich habe echt was gelernt für mein Leben durch diese Krankheit. Da staune ich und das ist ja auch vollkommen okay. Aber Gott straft nicht. Und ich sage Ihnen, niemand von uns hat das Recht, einem anderen Menschen zu sagen, das, was du da gerade erlebst, ist eine Strafe Gottes. Niemand von uns hat dieses Recht. Das ist mir ganz wichtig. Wenn ein Mensch von sich selber aus sagt, ich lerne was draus und ich glaube, dass Gott mit mir in dieser Krankheit so und so umgegangen ist. Wenn jemand das über sich selber sagt, ist das was anderes. Aber niemand von uns hat das Recht, zu einem anderen Menschen zu sagen, siehst du, so straft dich Gott. Niemand. Das ist so im Leben und das ist so in der Bibel. Gott straft nicht auf diese Weise. Manchmal lenkt er die Folgen unserer Taten auf uns selber zurück. Manchmal geht er nur dem Bumerang nicht aus dem Weg, damit wir spüren, was wir losgetreten haben, damit wir Verantwortung lernen, damit wir zu dem stehen, was wir getan haben. Das ist schon schwer genug. Dann kommen wieder diese Situationen, in denen uns Gott sogar vor den Folgen unserer eigenen Taten schützt. Das gibt's auch. Dann bitten wir am besten um Vergebung und danken Gott, dass er uns so hilft. Ansonsten sollten wir uns wirklich zurückhalten und niemals über andere Leute sagen, dass Gott sie strafen würde. Lassen Sie uns niemals das Leid anderer als Strafe deuten. Denken wir immer daran, wir wissen, wie unser Gott ist. Gott ist der gute Hirte. Gott ist der, zu dem wir immer umkehren können. Gott ist der, der mit offenen Armen dasteht und auf uns wartet und uns in Empfang nimmt, wenn wir kommen und sich freut, dass wir da sind und sich freut, wenn wir in die offenen Arme des Vaters laufen. Er ist gerecht, aber er ist immer ein liebender Vater und er ist der gute Hirte. Deswegen, nein, Gott straft nicht. Amen.